Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute mit zwei Experten mal ein bisschen philosophieren oder ein bisschen in die Glocke reinschauen, in eine Kugel reinschauen, wohin die Reise geht 2022 mit der Medizin oder auch mit der Lobby. Wohin zieht uns denn die Lobby hin? Was sollen wir glauben? Was sollen wir wissen? Das möchte ich heute gerne diskutieren mit zwei Personen, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Einerseits die Frau Dr. Petra Wiechel, Leiterin der Swiss Mountain Clinic. Danke.
Hallo,
ganz herzlich.
Schön, danke.
Und auf der anderen Seite Professor Dr. Christian Schubert, ganz herzlich willkommen. Danke, dass du dich auch diesem kritischen Thema stellst. Du bist hier im Moment ja wirklich einer, der sich allen Themen stellt. Aufgestanden ist als mutiger Mensch und dafür auch meinen großen Respekt und herzlichen Dank dafür.
Danke dir.
Aber das streichen wir jetzt ab. Jetzt gehen wir wirklich in das Thema Lobby rein. Ich habe dieses Thema gewählt, weil du mir mal gesagt hast, du hast in der Psychoneuroimmunologie so vieles bewiesen, was eigentlich die ganze Schulmedizin revolutionieren muss. Und dann hast du mir resigniert gesagt, aber wir haben keine Lobby, die das hinausträgt. Und das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Und es ist eigentlich schon traurig, wenn wir so viel wüssten wie du, es aber eigentlich nicht bis zum Patient kommt.
Das ist richtig.
Und jetzt frage ich mich, wohin geht die Reise? Wo ist denn die Lobby noch überall tätig, die so viel Wissen verhindert, dass sie letztendlich zum Patienten kommt?
Also ich würde jetzt mal sagen, ich habe gerade die letzten Tage mir so Gedanken darüber gemacht, was würde denn wirklich diese neue Medizin, von der ich immer rede, oder von dieser biopsychosozialen Paradigmawechsel, ja, den wir eigentlich dringend bräuchten und leider nicht haben. Und man hat schon fast den Eindruck, zurzeit auch noch verzögert wird, ja, oder vielleicht auch war er zu gefährlich, ja, vielleicht sind wir bereits in einem großen Paradigmenwechsel auch der Medizin und die Menschen durchschauen das System, sie gehen gerne in Komplementär- und Alternativmedizin, man sieht es an der Schweiz, die sich dem gegenüber ja sehr öffnet, das muss gefährlich sein für die Schulmedizin-Lobby, wobei ich mir die Frage stelle, was meinst du mit Lobby? Ja, auf der anderen Seite, meinst du damit die Schulmedizin oder meinst du damit die Pharmaindustrie oder meinst du damit Biotechnologie, IT, AI, Regierung, was auch immer. Also wir haben ja momentan, glaube ich, den Überblick verloren, wer da alles auf der anderen Seite ist, sage ich. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt in einer Zeit leben, die noch einmal gegenschlägt. Ja, also ich könnte denke schon, dass ich den Eindruck hatte, in den letzten 10, 15, 20 Jahren ist ein großer Übergang hat stattgefunden. Ja? Menschen wollen nicht mehr mit Chemie in die Medizin konfrontiert werden. Sie wollen menschlicher behandelt werden. Sie möchten eine Beziehungsmedizin. Sie durchschauen langsam das System. Und ich glaube, wenn das System durchschaut wird, dann wird es sich noch einmal wehren und wird noch einmal zuschlagen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in dieser Zeit jetzt sind. Wenn wir rein auf der Medizinebene argumentieren, kann natürlich auch noch höher argumentieren, ökonomischen Überlegungen. Aber ich sage jetzt, ich diskutiere gerne auf der Medizinebene, aber mir reicht alles, was wir derzeit erleben, reicht mir, kann ich durchaus mit einem Versagen der Schulmedizin erklären und mit einem einer Verbindung zur Regierung und so weiter. Also das habe ich, glaube ich, die Ausgangsfrage vergessen.
Nein, ich höre dir einfach gern zu, weil es ist einfach so weise, was da herkommt. Aber alles, was du da jetzt auch sagst und auch deine wissenschaftlichen Arbeiten, ich sehe das zum Beispiel in der Petra Wiechel als Ärztin, wo so vieles eigentlich bewusst umsetzt, gelebt hat, mit dem Patienten in den Heilungsweg mit einbezogen hat. Und auf der anderen Seite die wissenschaftlichen Grundlagen und dass dieses Wissen einfach nicht zur Universitätslehre wird. Und das wundert mich einfach immer wieder. Und da bist ja nicht nur du als großer Mensch. Ich kenne den Professor Hartmut Schröder, wo ja auch eine Koryphäe ist, unglaubliche Natur, ein Harald Wallach oder ein Professor Urs Gruber. Das sind ja Menschen, die man nicht ignorieren kann und nicht darf. Und trotzdem muss ich sagen, ich habe so viel lernen dürfen von dir, du schon über das Thema Angst. Und die Auswirkung der Angst, und ich sehe wieder, mein Gott, alle Menschen haben Angst. Und Angst wird geschnürt in den Medien, Klimaerwärmung, Angst wird geschnürt, dann wird da wieder Angst geschnürt, Preiserhöhung, Gaspreise explodiert und. Also wir werden doch irgendwie unglaublich klein gemacht und wir wissen genau, was für Auswirkungen das hat. aus deinen Forschungsarbeiten, oder?
Mhm, absolut. Und ich würde noch eins dazu tun, nicht nur die Angst, sondern was schon sehr, sehr auffällig ist, ist der Missbrauch, der jetzt gerade stattfindet, weltweit. Menschen möchten sich ja nicht gewisse Medikamente spritzen lassen und werden dazu genötigt, ja, und mit Freiheitsentzug gedroht. Ja, wenn man das nicht tut, dann kann man nicht mehr teilnehmen an dieser Welt, an dieser Gesellschaft. Und viele unter Tränen lassen sich entsprechende Substanzen injizieren. Und ich denke, das ist Missbrauch. Das ist ganz großer Missbrauch. Ich bin Psychotherapeut, ich weiß, was das bedeutet. Ich bin aber auch Psychoneuroimmunologe und weiß, was Missbrauch und Traumatisierung bedeutet in der immunologischen Ebene. Und da wird uns ein Desaster bevorstehen. Also die Schäden, die wir jetzt gesundheitlich zu befürchten haben in den nächsten Jahrzehnten, wird den Gewinn der Lebenserwartung, die wir in den letzten 100 Jahren, sagen wir mal, erkämpft haben und erwirtschaftet haben. Aber ich glaube, auf Ebene einer Erkenntnis. Ja, also ich glaube, weil unsere kulturellen Zusammenhänge menschenfreundlicher geworden sind, ja, und wir Kinder nicht mehr so leicht schlagen, sondern wissen, wenn wir Kinder umarmen und ihnen eine sichere Bindung geben, dann bleiben sie gesund. Und das dürfte die Lebenserwartungssteigerung in unserer Gesellschaft bedingt haben. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil getan. Jetzt haben wir wieder Kinder traumatisiert und missbraucht, und zwar im ganz großen Stil. Ja, also nicht mehr auf reiner Familienebene, sondern jetzt hat sogar der Staat missbraucht. Oder? Und das ist etwas, wo ich mir denke, das wird gewaltige Auswirkungen haben und es wird einen Lebenserwartungsverlust geben. Und ich sag gerne, wir können 150 werden. Wenn wir eine Kultur und eine Gesellschaft haben, in der darauf geschaut wird, dass die Menschen Erkenntnis haben, Selbsterkenntnis haben, naturbewusst leben, chronischen Stress vermeiden können, gelassener mit sein, umgehen, den Naturrhythmen sich entsprechend bewegen. Und ich sag's immer wieder, auch der Satz, ich finde den, das ist eigentlich der Symbolsatz einer falschen Gesellschaft, wenn wir uns es nicht mehr leisten können, krank zu sein. Das halte ich für den gefährlichsten Satz in Bezug auf eine alte Normalität, in die ich nie mehr zurückkommen möchte. Ja. Ja, also ich bin froh, wenn wir jetzt in eine neue Normalität kommen. Wir wissen alle nicht, wie die ausschaut. Aber das ist ja auch der Titel dieser Frage hier. Ja? Wohin bringt uns die Lobby? Und die Lobby bringt uns momentan in eine Katastrophe.
Tja, jetzt ist einfach immer wieder die Frage, wie verändert man den angehenden Crash? Ich sage immer wieder, eigentlich muss es vom Volk herkommen, von unten nach oben. Aber ich sehe ja, da wird ja viel gemacht aus dem Volk heraus, aber ohne irgendwelche Wirkungen. In keiner Art und Weise sehe ich hier jetzt eine Veränderung, dass irgendetwas sich da verändert hätte an diesem System. Wir alle geben die Verantwortung für unsere Gesundheit ab an einen Arzt, der soll uns gesund machen, zack, und da kriegen wir die und jene Pille und die Sache ist erledigt. Aber etwas dafür zu tun, irgendwie ist dieses weg. Also ich habe das früher bei meine Mutter hat mir ganz andere Dinge beigebracht und das ist heute auch. Vieles Wissen ist weg diesbezüglich, dass ich auch eine Verantwortung habe für meine Gesundheit.
Ich glaube, da ist die Klinikerin sehr verlangt, oder? Weil na, ich denke jetzt gerade, das ist so ein Aspekt, den man ja als Klinikdirektorin jeden Tag mitkriegt, oder? Die Frage nach...
Nicht nur als Klinikdirektorin, einfach als Arzt. Mhm. Und ich denke ja auch, dass die Zeit, die... Man muss ja auch ein bisschen Rückschau halten. Also wie wir hier drei sitzen, wir sind jetzt mal ein Wimpernschlag dabei. Wir erleben eine Zeit, die hatte ja auch eine Vergangenheit. Das heißt, wir haben uns ja alle auch dahin manövriert mit diesem System, mit diesem Ausbildungszyklus, mit diesem, die Kasse gibt die Leitlinien vor, du Arzt hast zu handeln. Und wenn du nicht handelst, dann bist du auch irgendwo nicht mehr unser Arzt. Das heißt, wenn ich in einer Klinik bin, ich bin ja hier außen vor, aber in einer normalen Klinik, wenn dann angesagt ist chemotherapeutisch, dann wird Chemotherapie durchgezogen. Da geht's nicht um den Patienten, da geht's nicht um den absoluten Wahnsinn, da geht's um das Leid, Modell sagt, bei diesem Tumortyp hast du das zu geben. Also darin haben wir uns manövriert. Und was mich ja sehr erschrocken macht, ist, dass wir Ärzte das tun. Mhm. Dass wir Ärzte nicht mehr denken. Es ist deine Verantwortung, für dein Leben zu sorgen. Aber ich habe sie doch auch für dich. Mhm. Ich bin doch der, dem du dich anvertraust. Wie kann ich etwas tun, was irgendwo jemand meint, wir haben seit 30, 40 Jahren keine anderen Therapieoptionen, teilweise für chronische Krankheiten. Und es ist völlig uninteressant, wer du bist. Du hast das und dann hast du das zu bekommen. Und damit sind wir doch in der Spezialisierung heute immer kleiner in unserem Blick. Und ich will das auch gar nicht als Kritik austeilen, sondern ich will nur sagen, die Zeit ist wirklich reif. Und ich denke, was gut tut jetzt ist, dass wir Menschen dank auch der sozialen Medien mitnehmen dürfen. Dass wir einen Konsens finden durch eine Meinungsbildung von Menschen, die nicht diesen auch provokativ materiell gesteuertes Anliegen haben, dass diese Krankheit auch bitte bleibt und besteht. Ja, ich habe noch nie einen Menschen mit Fibromyalgie behandelt. Was ist denn das für ein Wort? Die Diagnose ist der Name des Patienten. Langsam, bleibt mal alle ganz entspannt. Und wenn wir nicht jetzt endlich auch eine Mündigkeit der Menschen, glaube ich, entwickeln, wenn wir es auch nicht einfordern und Ärzte zwingen und diesen wunderbaren, schönsten Beruf der Welt des Hausärztes wieder stärken, der den Menschen kennt, der die Familien kennt, der nur durch eine Gesprächstherapie das Problem sofort auflösen kann und so weiter, dann geht das natürlich wirklich in eine Richtung, die allen, glaube ich, jetzt auch ganz doll bewusst wird. Und du sagst, es ändert sich nichts. Ich glaube, es ändert sich so immens viel. Und ich baue zumindest darauf, das ist meine Hoffnung, dass eigentlich diese Dinge sich immer mehr strukturieren und dass wir sie von unten auch einfordern und die Medizin zwingen. Noch ist das Monopol ja in einer Hand. Ich hatte ein unheimlich schönes Gespräch mit einem Herrn, der 25 Jahre für die Industrie gearbeitet hat. Und der war eine Woche hier und hat mich dann zur Seite genommen und hat gesagt, Frau Wiechel, darf ich Sie mal sprechen? Und sagt, ich habe immer irgendwo das alles aus der Distanz betrachtet, wie Sie mit meiner Partnerin umgehen, was Sie tun, was Sie handeln. Ich habe es nicht verstanden. Ich bin eine Woche hier. Ich habe allein diese Gesprächsführung, worum es Ihnen ärztlich-medizinisch geht, nie 25 Jahre gehört. Es geht nicht um Heilung. Es geht um, wie setzen wir um? Was können wir tun? Wie können wir die Packung ändern? Wie können wir das Gleiche etwas anders verkaufen? Wo sind hier am Ende die Zahlen? Und das ist ein System, das sich selbst reguliert. Und wenn man da aussteigt, wenn man das als Arzt erkennt, dann ist man ja auch ziemlich ein bisschen alleingelassen, weil man finanziert sich alles selbst. Mhm. Die Ausbildung selbst, das Weiterkommen selbst. Aber das ist eine der erfülltesten und wunderschönsten Berufe, weil das Leben gibt dir recht. Du hast einen zufriedenen Patienten und das ist die Verantwortung von uns Ärzten auch, wieder dafür zu sorgen, dass er einen Weg finden darf. Wir vertrauen ja gar nicht mehr dem Leben, weil wir sagen aus unserem Munde, es ist, wie es ist. Und daran krankt die Medizin und das ist eine Entwicklung gewesen, in der wir uns heute befinden. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, wenn wir aufwachen, die Augen aufmachen, Fragen stellen und gemeinsam diese Antworten finden. Und wir müssen wirklich verdammt auch aufpassen, weil natürlich hinter diesem ganzen System jetzt etwas steht und steckt, was du ja schon angesprochen hattest.
Mhm. Also was ich einfach beobachte, ist auch eine große Spaltung der Gesellschaft, oder?
Natürlich.
Einerseits die Schulmedizin auf der einen Seite, auf der anderen Seite die ganzheitliche komplementäre Medizin und irgendwie arbeitet das Zahnrad nicht gemeinsam zueinander hin, als mit vielen Experten wissen, sondern es ist irgendwie ein Graben entstanden. Und klar gibt es diese Ausrichtungen von dir, die diesen Graben wieder zuschütten könnte, aber wohin fließt das Geld für die Aufklärung, dass sich dieser Graben schließt?
Ich glaube nicht, dass der Graben schließbar ist. Ich glaube, es wird das eine aussterben. Und ich glaube nicht, dass es in dieser Form verbindbar ist. Und ich glaube auch, dass es sehr viele Kollegen gibt auf der schulmedizinischen Seite, die sich sehr, sehr bemühen und kämpfen darum, dass es besser wird. Und wir alle haben Schulmedizin gelernt. Ja, darum geht's ja nicht. Aber wir haben etwas dazu getan, dass wir jetzt in einem anderen Arbeitskontext uns bewegen und uns für das Menschliche in der Medizin einsetzen, oder? Ich sehr stark an der Forschung, natürlich auch klinisch als Psychotherapeut. Aber ich glaube nicht, dass das, ich glaube, es ist ein System. Es ist eine Ideologie. Die Schulmedizin ist eine Ideologie. Sie ist eine Maschinenmedizin, eine Reparaturmedizin, die auf das Stoffliche schaut, ja. Und nur das Materielle kennt, ja. Und da reden wir gar nicht vom Geld, sondern ich rede jetzt rein von jede Antwort eines Mediziners, eines ideologisierten Maschinenmediziners ist Stoff.
Ja.
Es gibt keine Überlegung sozusagen, ob es etwas Nicht-Stoffliches geben könnte, das in Verbindung steht mit zum Beispiel dem Immunsystem. Jetzt bin ich Psychoneurologe und weiß um die Verbindungen. Ja, es gibt überhaupt keine Frage, dass Seele, Geist, Erleben, Verhalten fundamental mit dem Immunsystem in Verbindung stehen. Ja, eigentlich der mächtigere Einflussfaktor ist, wenn es um diese Prozesse unterhalb des Verhaltens geht. Also das heißt, hier geht es um eine völlig andere Form des Herangehens an den Menschen. Und diese alte Form des Herangehens, man kann dazu auch sagen, dehumanisierte Medizin, auch das sind Begriffe, die in der Forschung, in der Wissenschaft durchaus gehandelt werden, die dehumanisierte Medizin, die ist ganz knapp dran an der Ökonomisierung. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Menschen nicht mehr als Menschen sehe, sondern wenn ich ihn benutze, und hier sind wir wieder beim Missbrauch, ja, letzten Endes wird in der Schulmedizin missbraucht, im ganz großen Stil, ja, sowohl ideologisch gesehen in Bezug auf das, was Schulmediziner gelernt haben und anwenden und für ihren Vorteil auch nutzen, ja, das sind ja auch Hierarchien, die da eingerichtet werden, das sind ja Machtinstrumente, die da laufen, also ich denke nur auch an das, was wir als Schulmediziner gelernt haben in unserem Studium, das sind Machtsituationen. Also ich habe ja zwei Studien gehabt, ja. Ich habe Medizin studiert und habe Psychologie studiert. Ich kann das genau sehen, den Unterschied. Ja. Das eine ist ein unglaublich hierarchisches System, wo du als kleiner Student das Kleingedruckte lernen musst, ja, damit du sozusagen ankommst und dem großen Professor, der die Macht hat, jetzt hoch oder runter mit dem Daumen dich durch das Studium zu bringen. Also da wird vorgegeben, höchst verschultes System. Das wird immer ärger. Ja. Ich konnte noch Doppelstudium machen, weil ich hatte noch eine gewisse Freiheit im Medizinstudium zu bestimmen, welche Zeit ich verwende, ja, wie viel Aufwand ich verwende, um mein Medizinstudium zu machen. Heute ist es so verschult, dass das Denken und das über den Tellerrand schauen eigentlich systematisch abgeschafft wurde. Ja, das heißt, du gehst durch deine Zeit durch, hast keine Möglichkeit, irgendetwas anders zu machen und mit diesem Tunnelblick kommst du dann heraus aus dem Studium, hast von Mensch nichts mitbekommen, sondern letzten Endes nur von der Maschine. Letzten Endes ist nur von diesem rein mechanischen Teil und kommst dann, sagt das immer wieder in letzter Zeit, kommst dann als Roboter eigentlich aus dem Medizinstudium raus und machst ganz große Augen, weil du plötzlich Menschen siehst da draußen und hast aber keine Ahnung, wer der Mensch ist. Ja? Du hast eine Ahnung, was die Maschine Mensch vielleicht ist, aber du hast keine Ahnung, was der Mensch an sich ist. Du hast keine Ahnung von den funktionalen Zusammenhängen der verschiedenen Fächer, die du lernst. Ja? Das heißt, dieses Separieren, ja, was du vorhin angesprochen hast, diese Isolation verschiedenster Bereiche in der Medizin. Ja? Wenn du den Fachmann von nebenan brauchst, um eine Frage zu beantworten, weil du verlernt hast, funktional, ganzheitlich zu denken. Ja? Dir wird der Hausverstand ausgetrieben. Ja? Und das sind Dinge, wo ich mir denke, das ist natürlich ein ganz großes System, weil es macht auch ein Stück weit den Arzt ohnmächtig. Ja? Würde der Arzt mehr ganzheitlich verstehen vom Mensch sein, dann würde ihm auch eine Potenz gegeben werden als denkender Mensch, als vielleicht auch philosophierender Arzt. Ja? Aber was passiert, ist eine Verdummung der Ärzteschaft, die dann natürlich darin gipfelt, wenn dann entsprechende krisenhafte Zustände in unserer Gesellschaft sind, wo wir eine funktionierende Medizin brauchen, wo wir eine ganzheitliche Medizin brauchen, um durchzukommen durch eine Situation, die Bevölkerung, die Welt vielleicht auch bedroht. Wenn es so wäre, ja, ist es natürlich nicht. Aber sagen wir mal, es wäre so. Ja, wir würden in Zukunft in eine Situation kommen, wo es in der Tat einen Erreger gibt, der uns wirklich Schwierigkeiten macht und wo wir wirklich ganzheitliches Medizindenken brauchen, um durchzukommen und unser Immunsystem vor allem verstehen lernen müssen, ja, ganzheitlich. Ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da, die, dann haben die genau geschafft, diese Ideologie. Sie haben einen ohnmächtigen Arzt produziert und dazu noch einen ohnmächtigen Patienten, der Körper, Seele und Geist gespalten hat und damit eigentlich das Instrument weggenommen wurde, nämlich das Psychische und die Beziehung, das Soziale, das eigentlich helfen würde, den Körper wieder in den Griff zu kriegen. Ja, das wurde ihm austrainiert über diese Spaltung. Wir sind in allen Bereichen gespalten. Ja? Also diese Körper-Seele-Geist-Spaltung zieht sich durch alle Bereiche und letzten Endes natürlich auch durch die Medizin selber, indem es die Ganzheitsmediziner gibt und die Schulmediziner. Und die Spaltung ist natürlich massiv und die Schulmedizin ist mächtig. Also sie hat natürlich, sie sitzt an allen Hebeln, die Lobby, und kann natürlich dich, glaubt, dich erdrücken zu können. Aber ich denke, sie wird uns nie unsere Freiheit nehmen können und wird uns nie unser freies Denken. Und das ist die große Kraft, die wir haben. Sie mag vordergründig mächtig sein und uns versuchen zu tyrannisieren und zu bestrafen. Aber am Ende des Tages sind wir die mächtigen Ärzte. Wir sind diejenigen, die, wenn wir von einer positiven Macht und Kraft sprechen, dann sind wir es. Es sind die Ganzheitsmediziner, die verstehen, die noch denken können in ganzheitlichen und funktionalen Zusammenhängen.
Ich möchte noch schnell ein Bild zeichnen, was ich gerade kürzlich im Facebook gehört habe. Das wirst du sicher auch amüsant finden. Ein kleines Kind fragt die Mutter, was denn ein Immunsystem ist. Und die Mutter sagt, das gibt's gar nicht, das ist reine Verschwörung. Aber gut, jetzt gehen wir mal in die Medizin 2022 Lobby rein. Jetzt stell dir mal vor, mein, alle das, was du jetzt gesagt hast, als medizinische Weisheiten, dass es eine biopsychosoziale Resilienz gibt und die alle miteinander zusammenspielen. Und jetzt sagen wir mal, es gibt irgendwo einen Entscheid der WHO, die sagt, es gibt nur eine Wahrheit. Und wir müssen schauen, dass sämtliche Medien nur diese eine klare Wahrheit kommunizieren. Dann sind wir in einer weiteren Löschkultur drin, wo eigentlich eine Medieneinheitsbrei daherkommt und uns sagt, das ist die medizinische Weisheit und Wahrheit. Und alles andere ist Verschwörung. Mhm. So, wenn ja das kommen würde, was ja eigentlich jetzt nicht abwegig sein muss, wie kommt denn das Volk letztendlich zu dieser Erkenntnis, dass es noch mehr gibt, wenn wir 10.000, 100.000 Mal hören, es gibt nur eine Wahrheit?
Das ist eine Apokalypse, die du gerade darstellst. Und ich kann mich noch erinnern an unser Gespräch vor einem Jahr, wo ich bei dir war und wir das gemeinsam besprochen haben und nie und nimmer die Idee gehabt hätten, dass so etwas jetzt einfluss, also passiert. Ja, aber es ist ja bereits da.
Ja,
also das heißt, wir können nicht mehr sagen, was wir wirklich, wir können nicht mehr die Worte benutzen, die notwendig wären, um Menschen sozusagen, um das anzusprechen, um was es geht. Wir müssen versuchen, sozusagen schon das zu umschreiben. Mein Gott, wo sind wir gekommen? Ja, wohin sind wir gekommen? Aber wir haben dadurch ich sehe das auch als einen tollen Antrieb, als neue Möglichkeit auch zu schauen, kreativ zu sein und dieses System zu unterlaufen. Ich denke, es geht. Ja, und wir haben das immer getan. Das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja nichts Neues. Ja. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen würden, wir haben frohlockt noch vor ein paar Jahren, ja, weil wir ja unglaublich beliebt sind und alle schreien nach uns. Ja. Jeder möchte die komplementären Alternativmedizin und die Psychotherapie und die Psychosomatik und das biopsychosoziale Medizin denken. Nein, es war nicht so. Das ist ja genau das, was wir uns immer vorgemacht haben. Wir haben uns vorgemacht, wir seien in einer Demokratie. Wir sind es nicht, schlicht und ergreifend. Und für mich ist die größte Enttäuschung eigentlich dieser Zeit, die wir jetzt durchgemacht haben, die letzten 18 Monate, und von der ich vermute, dass sie noch relativ lang bleiben wird, die größte Enttäuschung war, dass ich mich in einer Freiheit gewähnt habe und geglaubt habe, irgendwie, es gibt Medien, denen ich vertrauen kann, wo ich es gerne gelesen habe, was da so veröffentlicht wurde. Und wenn ich dann Fernseher und die Leitmedien angeschaut habe, habe ich mir immer gedacht, jetzt informiere ich mich. Ja, jetzt schaue ich mir mal, was so in der Welt so passiert. Und jetzt weiß ich, dass das ein Fake ist und dass die uns wirklich, und dass ich bin 60 geworden, ich bin in einer Situation großteils aufgewachsen, wo ich an der Nase herumgeführt wurde. Ja, und wo ich geglaubt habe, das stimmt. Und ich frage mich selber, ehrlich gesagt, wie kann jemand aus so einer Sozialisation, ja, der so missgebildet wurde informativ in den letzten Jahrzehnten, wie kann der heute eigentlich so kritisch sein? frage ich mich zu mir selber oder auch zu euch, oder? Was sind das für Faktoren, die uns ermöglicht haben, trotz dieser Gehirnwäsche, die da stattgefunden hat, oder? Und wo viele da draußen ja offensichtlich ausreichend gewaschen wurden, dass sie heute auch weitere Waschmittel gerne benutzen. Wer sind wir? Also was haben wir eigentlich für einen Unterschied? Was machen wir für einen Unterschied? Mich interessiert das. Ich kann es nicht beantworten. Vielleicht höchstens persönlich, ja, weil ich immer schon ein bisschen Rebell war und immer schon versucht habe, das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren mir anzuschauen, ja, und war immer interessiert daran, an komplexeren Zusammenhängen. Und vielleicht ist es das, ja, vielleicht sind es auch die Bauern, die Landwirte, von denen ich weiß, dass sie nie mitmachen momentan, ja. Die wenigsten machen mit. Die sind erdverbunden.
Ja, schon.
Die sind mit Natur in Verbindung. Klar, die sind mit Komplexitäten nach Hausverstand. Die müssen das nicht lernen im Studium.
Viel zu wenige bauen.
Ja, viel zu wenige. Ja, richtig. Aber ich sag, ich könnte mir gut vorstellen, also ich finde, es ist wichtig, uns auch klar zu machen, wo wir jetzt drinstecken, darin stecken wir immer schon. Es ist nur jetzt da. Ja, es ist nur jetzt am Tisch. Und das ist vielleicht auch das Gute. Wir kennen jetzt besser den Gegner. Wir wissen jetzt, obwohl wir ihn noch nicht richtig kennen, aber wir haben eine klarere Konfrontation. Wir wissen jetzt, wir müssen aufpassen. Wir dürfen gewisse Wörter nicht mehr sagen. Ja? Wir durften sie vorhin auch nicht sagen. Aber wir wussten es nicht, dass wir es nicht sagen dürfen. Jetzt wissen wir es. Jetzt canceln sie uns aus. Und das ist etwas, was ich finde, das gibt auch uns die Möglichkeit. Es gibt immer eine andere Seite auch von einer Realität. Und diese Freiheitsberaubung vordergründig heißt auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, besser kontrollieren zu können und gibt uns auch wieder Instrumente in die Hand, indem wir eine neue Sprache finden. Wir müssen nicht die alte Sprache benutzen. Ich habe immer gesagt, wenn wir in eine neue Medizin kommen, in eine biopsychosoziale Medizin, dann werden auch die Wörter verändert sein. Ja, also eine neue Medizin, eine neue Kultur wird neue Semantiken haben. Ja, da werden wir nicht mit den alten Begriffen kommen, sondern wir werden neue Begriffe erfinden. Zum Beispiel jetzt Spiking. Ja. Das ist der Begriff.
Das ist ein super Wort.
Das ist das Wort, oder? Das benutzt wird. Wir nehmen das andere Wort nicht mehr in den Mund, weil es auch gar nicht angemessen ist. Mhm. Wir gucken nach der neuen Realität. Und ich glaube, das ist spannend. Wir schaffen uns jetzt eine neue Sprache, eine neue Semantik in einer neuen Medizin und einer neuen Kultur.
Also es braucht Zeit. Es braucht
Geduld.
Zeit, Geduld, Aufklärung.
Hardiness. Außer Durchhaltevermögen, ist gesund.
Atem.
Die Psychoneurologie sagt klar, Selbstwirksamkeit, Kontrolle erleben, Durchhaltevermögen ist alles immunologisch positiv besetzt. Also du findest überall Versteigerungen der zellulären Immunaktivität. Die Leute, die heute sich selbstwirksam fühlen, die in Kontrolle sind, die Durchhaltevermögen haben, die gut atmen können, die haben ein gutes Immunsystem. Ganz klar. Und die werden mit all diesen kleinen Erregern, die da draußen herumgeräuchen und fleuchen, noch kaum gehen. Kein Thema. Es sind die Verängstigten, die haben Probleme. Die Gespaltenen, bei denen Körper und Geist abgespalten
sind. Ja, und du trägst dazu bei, Alexander. Ich meine, durch diese Social Media.
Total.
Menschen, die ihre Kraft jetzt in den Widerstand setzen, die angstbesetzt sind. Meine Wahrnehmung vom Leben verändert meine Körperchemie. Du kannst, wenn Total. Du mit dir im Frieden bleibst, die ganze Nacht im Regen stehen, da unterkühlst und machst du, tust du, wenn du verliebt bist, wird dir nichts passieren. Und das tut einfach gut. Ja, diese Dinge immer wieder auch wie ein Ritual, Menschen zu sagen, dass die Angst geht nur von mir aus. Ich mache sie mir, aber ich kann sie mir auch, ich kann sie gar nicht irgendwo mir reinholen, indem ich das Leben besser verstehe. Denn wenn ich verstehe, habe ich mehr Ruhe, habe ich mehr Bewusstsein. Und ich glaube, alles ist ja, wie es jetzt geschieht, gewollt geschehen. Und Menschen, die wir da mitnehmen müssen, die dürfen wir in dieser Angst auch nicht allein lassen. Mhm. Und es vernetzt uns zum Beispiel auch unglaublich auf einmal, ins Gespräch zu kommen, Klar. zu fühlen, dass man nicht alleine ist in dieser Ja. Zeit. Immer mehr Menschen, die aus eigenem Erleben mit aufzunehmen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Stück, mit dem wir auch zufrieden sein müssen, weil wir können nur im Kleinen agieren und hoffen und wünschen mit jedem miteinander. Ich darf sowieso als Mensch entscheiden, was will ich tun. Aber ich glaube, uns bricht am meisten das Herz, diese junge Generation.
Das ist das Problem.
Das ist das Hauptproblem.
Mir geht's heute besser wie vor 2 Jahren. Kann ja, ich klar sagen.
Gar keine Frage.
Keine Frage. Also ich bin nicht in Aggression, ich bin auch anderen gegenüber, die anders handeln, nicht bös gesinnt oder ich fühle mich in der Mitte. Ich glaube, wir sind am richtigen Weg und
du kannst dir nichts vorwerfen.
Ich brauche mir nichts vorwerfen. Ich denke, Angst ist das Ergebnis einer sozialen Konstruktion und meine soziale Konstruktion ist anders gelagert. Meine Ängste, wenn sie überhaupt sind, dann sind sie durch die Angst, die ich habe vor Freiheitsentzug, vor möglichen Folgen, die das öffentliche Handeln haben. Aber eines kann ich sagen, ich kann mir in den Spiegel schauen, ich bin authentisch, ich bin da, ich bin in mir und dann sollen sie kommen.
Aber was für eine Welt hinterlassen wir dann unseren Kindern? Das ist auch so eine kleine Angst, die ich auch mittrage. Aber die Sendezeit ist mir leider durch. Ich möchte vielleicht noch ein Wort wieder korrigieren. Ich bin nicht im Widerstand, sondern ich sehe mich eigentlich als freie Presse. Mhm. Ich denke, eine Demokratie hält Meinungsvielfalt aus oder muss es aushalten und so sehe ich auch QS24 als eines der wenigen Sprachrohre, wo wirklich auch noch so kontroverse Diskussionen stattfinden dürfen, die wir Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach in Ergänzung zur Mainstream-Meinung einfach als eine weitere Sichtweise darstellen wollen, sodass Sie die Möglichkeit haben, eigentlich verschiedene Meinungen abzuwägen und Ihre eigene Wahrheit darin zu finden. Das ist das Ziel von uns und das ist das Ziel von uns allen dreien und für das meinen großen Respekt euch beiden für eure Leistung, für euren Mut und für eure Wahrheit. Und ich wünsche euch von Herzen alles Gute.
Danke.
Bis ein anderes Mal.
Und dir, Alexander, auch. Herzlichen Dank für dein Engagement.
Merci, danke vielmals. Ja. Alles Gute und ein bisschen miteinander.